Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen beim Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Wir beschäftigen uns heute mit der Geschichte des deutschen Jazz und mit einem literarischen Werk, das für das schwule, schwarze Amerika größte Bedeutung hatte, für das weiße, heterosexuelle Amerika aber eine Provokation darstellte. Giovannis Zimmer, 1956 erschienen, war die zweite literarische Veröffentlichung von James Baldwin. Der 1924 in Harlem geborene Autor hatte 3 Jahre zuvor mit dem Roman Go Tell It to the Mountain debütiert, einer autobiografisch gefärbten Geschichte über einen Schwarzen inmitten seiner religiösen Welt und seiner zerrissenen Familienverhältnisse. 2018 erschien dieser Erstling Baldwins in einer Neuübersetzung von Miriam Mandelkow in Deutschland. Neu übersetzt hat sie nun auch eben diesen zweiten Roman aus Baldwins Frühwerk, Giovannis Zimmer. Ulrich Rüdenauer stellt ihn vor.
Was nützt ein Amerikaner, der nicht glücklich ist? Wir haben doch nichts als das Glück.
Fast ganz am Ende von James Baldwins Roman Giovannis Zimmer aus dem Jahr 1956 fallen diese beiden entlarvenden Sätze. In ihnen kristallisiert das Selbstverständnis des protestantischen Amerika und zugleich die große Angst, das, was als Pursuit of Happiness gar in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten verankert ist, zu verfehlen. Die junge Hella sagt diese Worte wie eine von der Ahnung des Unglücks gestreifte Debütantin auf dem Ball des Lebens. Ein Ball, der alles andere ist als rauschend. Das Selbstverständnis der weißen USA steht auf dem Spiel, wenn der Amerikaner seinen Glauben ans Glück zu verlieren droht. Der Moment, in dem die Sätze fallen, ist bereits jenseits aller Illusion. Die Amerikanerin Hella wendet sich ab vom Sündenpfuhl Europa und kehrt zurück ins unschuldige Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hella steht gleichwohl nicht im Mittelpunkt dieses frühen Romans von James Baldwin, aber an ihr lässt sich doch einiges ablesen. Ihr Landsmann David erkennt auch an seinem Gegenüber Hella, dass er anders ist, dass er nicht mehr zurückfinden wird in die Welt, aus der er ausgebrochen ist. David hat sich abgewandt von allen guten Geistern, die der amerikanische Traum beschwört. Er fühlt den Schmerz, der entsteht, wenn man den vorgegebenen Weg verlässt.
Vielleicht wollte ich, wie wir in Amerika sagen, mich selbst finden. Das ist eine interessante Wendung, die es meines Wissens in keiner anderen Sprache gibt und die ganz gewiss nicht das heißt, was sie behauptet, sondern den bohrenden Verdacht nahelegt, dass etwas verlegt wurde. Hätte ich auch nur die leiseste Ahnung gehabt, dass das Ich, das ich finden würde, sich als dasselbe Ich entpuppen würde, vor dem ich so lange weggelaufen war, ich glaube, ich wäre zu Hause geblieben. Andererseits wusste ich tief in meinem Herzen wohl ganz genau, was ich tat, als ich das Schiff nach Frankreich bestieg.
Weggelaufen ist David nicht nur vor der zerbrochenen Familie. Die Mutter starb, als er 5 war, der Vater ist ein Frauenheld und Gelegenheitstrinker, der seinen Sohn gerne als Kumpel sehen würde, was die Distanz zwischen den beiden nur noch vergrößert. Weggelaufen ist David auch vor der eigenen Sexualität. In Paris verliebt er sich in Hella, oder zumindest wünscht er sich diese Liebe. Er drängt sich selbst dazu, ihr einen Antrag zu machen, und als sie zögert, als sie nach Spanien reist, um sich über ihre Gefühle klar zu werden, verliert David die vermeintliche Klarheit über die eigenen. Das Paris der 50er Jahre, wie es der damals selbst nach Frankreich geflohene James Baldwin beschreibt, ist ein Ort der Libertinage. Eine Mischung aus Verruchtheit und folkloristischem Genrebild, Cafés und Nachtbars. Matrosen und Halbweltdamen, spendable Tunden aus dem Bürgertum und käufliche Jungs aus den ärmeren Vierteln treffen sich in dieser Metropole, die noch den Geist des 19. Jahrhunderts atmet. Wohingegen New York, das erklärt David einmal hellsichtig, die Zukunft symbolisiert. Er selbst scheint zwischen diesen Welten gefangen, wie er überhaupt zwischen allen Stühlen zu sitzen scheint. Aus Angst und Scham, aus unbezwingbarem Verlangen und selbst aufgezwungener Zügelung. Der Mann, der ihm die vorherbestimmte Zukunft als amerikanischer Man Next Door gänzlich austreibt, ist von anderem Kaliber. Der italienische Barkeeper Giovanni hat mit seiner Vergangenheit gebrochen. Fast zerbrochen an seiner eigenen tragischen Geschichte strahlt er ein Selbstbewusstsein und eine Bestimmtheit aus, die David beeindrucken. Giovanni lässt keinen Zweifel daran, dass er sich mit Haut und Haar in eine Liebe stürzen will und dass es auch keine Alternative gibt, keinen anderen Plan. David lässt sich mitreißen, von seiner Begierde bezwingen und bleibt zugleich auf unsicherer Distanz. Die beiden leben zusammen in Giovannis Zimmer, jeder auf seine Weise vertrieben aus dem Garten Eden und doch zumindest in einem Paradies körperlichen Begehrens angekommen. Wir erfahren von dieser Liebe allerdings im Rückblick. Von Anfang an ist klar, dass Giovanni ein Kapitalverbrechen begangen hat und auf seine Hinrichtung wartet. Das ist der narrative Ausgangspunkt. Es ist die Nacht, bevor das Urteil vollstreckt wird. Wir sind allein mit David und seinen Erinnerungen. Baldwin springt kunstvoll zwischen den verschiedenen Zeitebenen hin und her. Wir erfahren zwar erst spät, welcher Tat Giovanni sich schuldig gemacht hat, aber was er getan hat, spielt vielleicht gar keine so große Rolle. Das Scheitern an den eigenen Wünschen und Verdrängung ist in den Figuren bereits auf der ersten Seite angelegt. Baldwins Ton, emotional, aber nicht pathetisch, spürt der Trauer und der Liebesunfähigkeit der Figuren nach. Er durchdringt ihr Leiden, folgt den verwirrenden, verworrenen Gefühlen, die sie durchleben.
Wie auch immer es jetzt aussieht, ich gestehe, ich habe ihn geliebt. Ich glaube nicht, dass ich noch mal jemanden so lieben werde. Und das könnte eine große Erleichterung sein, wüsste ich nicht, dass Giovanni, wenn das Messer gefallen ist, wenn überhaupt, dann eines empfinden wird: Erleichterung.
Die Figuren scheitern an der Aufgabe, das Glück zu finden. Dabei wäre das, wie Heller weiß, die vornehmste Bestimmung des Amerikaners, seines Glückes Schmied zu sein. Eine im Grunde zutiefst lustfeindliche Gesellschaft, die weder Schmutz noch Ekstase ertragen kann, scheint allerdings ein Garant dafür, das Glücklichsein zu verfehlen. In Baldwins Giovannis Zimmer geht es so auch weniger um Homosexualität, als vielmehr um verdrängte Sexualität überhaupt. Nicht um die Diskriminierung des Schwulen, als vielmehr um die Erniedrigung des Fremden im eigenen Selbst und in der Gemeinschaft. Der Hass kommt hier nicht nur von außen, sondern auch von innen. Giovannis Zimmer, so bekannte Baldwin in einem Interview, habe ihn überhaupt erst zum Schriftsteller gemacht. Ihm wurde vorgeworfen nach seinem Debüt, dass die Problematik des Aufwachsens in der schwarzen Community beschrieb, sich von seinem eigentlichen Thema entfernt zu haben. Ein Schwarzer müsse schließlich über Schwarze schreiben. Aber es ging Baldwin nicht um Themen, sondern um Erfahrungen. Und die Erfahrungen, die er als schwuler schwarzer Mann zu machen gezwungen war, haben sich in Giovannis Zimmer tief eingeprägt.
Ulrich Rödenauer stellte James Baldwins frühen Roman Giovannis Zimmer in der Übersetzung von Miriam Mandelkow vor. Erschienen ist das Buch bei DTV zum Preis von 20 Euro. Es hat 208 Seiten. Das schwarze Amerika und der Jazz, das liegt nicht weit auseinander. In Deutschland dagegen hatte es der Jazz erst einmal schwer, sich Akzeptanz zu verschaffen. Man muss es wohl deutlicher sagen, er war lange Zeit verpönt. Und als er dann erblühte, da kam die Nazizeit. Danach ging es wieder aufwärts mit dem US-amerikanischen Musikimport. Aber nicht nur das, es etablierte sich auch eine eigene Jazzszene in Deutschland. Nun endlich hat sich jemand dieser wechselvollen Geschichte des Jazz in Deutschland angenommen. Wolfgang Knauer, Leiter des Jazz-Instituts in Darmstadt und bekannt durch seine Monographien über Louis Armstrong, Charlie Parker und Duke Ellington, hat diese Geschichte nun gründlich erforscht, nachzulesen in seinem Buch Play Yourself Man, eine umfangreiche Gesamtdarstellung, die ihn nun Helmut Böttiger vorstellt, mit Klangeinlagen, versteht sich.
Jazz, das ist nun wirklich keine deutsche Geschichte. Lange stand diese Musik in einem sehr konkreten Gegensatz zu den hiesigen Musiktraditionen und Selbstwahrnehmungen. Undenkbar weit weg waren amerikanische Baumwollfelder und afrikanische Rhythmen. Undenkbar weit weg war der Swing. Wolfram Knauer setzt in seiner Geschichte des Jazz in Deutschland genau an diesem Punkt an und geht überraschenden Spuren nach. Als Berlin vor 100 Jahren eine Weltmetropole wurde, hatte der Jazz zum Beispiel einen großen Anteil daran. Allerdings spielten die betreffenden Kapellen vor allem zum Tanz auf. Und der Reiz lag in etwas Fernem, Exotischem, was in der Gestalt von Josephine Baker auch flirrende Verschiebungen hin zum Erotischen bedeutete. Knauer zitiert den Geiger Bernard Etté, der solche Kombos leitete.
Etté war 1924 zum ersten Mal in den USA gewesen. Und ihn faszinierte an Paul Whitemans Konzept eines symphonischen Jazz, dass man Jazz nur um der Musik willen spielen kann, dass diese Musik nicht ausschließlich als Tanzbegleitung, sondern auch als selbstständiges Kunstwerk dargeboten werden kann. Und was nicht minder wichtig ist, Jazz und Klamauk nicht identisch sind.
Solche entlegenen Zitate sind typisch für Knauers Rechercheaufwand. Und er zeichnet auch sehr differenziert nach, wie die Nationalsozialisten diese erste Phase der Imitation US-amerikanischer Widerständigkeit unterbrachen. dass die verjatzte und verjudete Tanzmusik, wie es im Nazi-Jargon hieß, als Feindbild diente, schien klar zu sein. Und doch kam es dabei zu Widersprüchen. Aus Anlass der Olympischen Spiele 1936 in Berlin versuchte das Regime, sich einen weltoffenen Anstrich zu geben. Dies war der Moment von Teddy Staufers Original Teddys, die die Grenzen ein bisschen zu verschieben begannen. Was neue deutsche Tanzmusik genau bedeutete, war nicht so eindeutig zu definieren, wie es schien. Und Knauer betont, dass der Jazz viel zu flüchtig gewesen sei, um nachhaltig verbannt werden zu können. Das ist ein interessantes Kapitel. Immerhin setzten die Nazis den Jazz auch als Propagandainstrument ein. Die Gruppe Charlie and His Orchestra mit dem Bandleader Lutz Templin sollte mit den zwingenden Mitteln des Feindes den Feind beeinflussen. Und die dabei mitlaufenden Texte waren vom widerlichsten Nazi-Jargon geprägt. Der Schlagzeuger Freddy Brocksieper, der nach dem Krieg damit auffiel, wie authentisch er sich in die afroamerikanische Klangästhetik einfühlen konnte, hatte vorher bei Charlie and His Orchestra in Nazi-Diensten überwintert. Vielleicht ist Knauers gelassene Haltung tatsächlich die angemessenste. Der Jazz kann sich ideologischer Vereinnahmung letztlich doch auch glaubwürdig entziehen.
Dass die Jazzliebe nicht nur im Verborgenen bzw. in einer Art alternativen Untergrundszene vorherrschte, ist an zwei später gern zitierten Beispielen festzumachen. Einem Foto, das den Oberleutnant der Luftwaffe und lebenslangen Jazzfan Dietrich Schulz-Köhn, geboren 1912, Anfang der 1940er Jahre im besetzten Paris in Wehrmachtsuniform, Arm in Arm mit Django Reinhardt und Mitgliedern seiner Band zeigt. Sowie den Mitteilungen einer vom selben Schulz-Köhn, Gerd Pick und Hans Blüthner herausgegebenen Postille, die ab 1943 hektografiert und in wenigen Exemplaren unter Jazzfreunden in Deutschland herumgeschickt wurde.
Das ist keine Verharmlosung der Verhältnisse in Nazi-Deutschland, sondern zeigt nur die vielen Gesichter, die der Jazz annehmen kann. Auch nach dem Krieg wirkte die Nazi-Ideologie noch lange weiter. Die Rettung waren die Kasernen der US-Armee und deren GI-Clubs. Vielleicht war es schon ein magischer Moment, als Albert Mangelsdorf 1947 zum ersten Mal als Rhythmusgitarrist in einer Big Band im GI-Club im Kurhaus von Bad Soden auftrat. Frankfurt als zentraler Standort der US-Armee mit vielen Auftrittsmöglichkeiten entwickelte sich zur deutschen Jazzhauptstadt. Im August 1952 öffnete der Jazzkeller in der kleinen Bockenheimer Straße und hier trafen amerikanische Größen nach ihren Tourneekonzerten auf die Lokalmatadoren. Mit subjektiven Einschätzungen hält sich Knauer sehr zurück. Er kann die drei legendären Singles des Berliner Geigers Helmut Zacharias, Helmis Bebop Nummer 1 bis 3, aus dem Jahr 1948 genauso würdigen wie den Münchner Bandleader Max Greger. Die Rolle, die die Sängerin Margot Hilscher im Film Hallo Fräulein 1949 spielte, wird ebenfalls thematisiert. Obwohl die interessantesten deutschen Jazzer in den GI-Clubs, also Hot, sozialisiert worden waren, fällt auf, dass sie, wenn sie ganz bei sich sein wollten, sich deutlich vom Cool-Jazz beeinflusst zeigten, von Lee Konitz oder Lenny Tristano. Das lag nicht nur daran, dass der Bebop, die ursprüngliche Avantgarde der 40er Jahre, sich den deutschen Wahrnehmungs- und Spielmöglichkeiten weitgehend entzog. Der Cool-Jazz war, wie Knauer herausstellt, einfach das Neueste, was nach 1953 aus den USA herüberdrang. Aber er entsprach wohl auch eher den europäischen Selbstfindungsprozessen. In diesem Sinn hebt der Autor die Pianistin Jutta Hipp, die vor einigen Jahren wiederentdeckt wurde, sehr hervor.
Jutta Hipp hatte Collars New Jazz Stars Ende 1953 verlassen, um ihre eigene Band zu gründen. Sie war schon bei Collar oft als Musical Sensation of Europe, Being the Only Girl Pianist Playing Art Tatum, Errol Garner, George Shearing, Lenny Tristano Styles angepriesen worden. So ein Flyer für einen Auftritt mit dem Saxophonisten im Dezember 1951 in der Rio Rita Bar in Bremerhaven.
Zusehends verbreiterte sich das Feld. Das Jazzpodium etablierte sich 1952 als zentrale Informations- und Diskussionsquelle. Jazzredaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit eigenen Big Bands wurden gegründet. Und Kurt Edelhagen leitete nicht nur die WDR Big Band, sondern begründete auch einen Jazzkurs an der Musikhochschule. Das war die Keimzelle einer Akademisierung des Jazz, die heute selbstverständlich geworden ist. Köln löste irgendwann im Laufe der 80er Jahre Frankfurt als deutsche Jazzhauptstadt ab. Herausragende Größen wie Manfred Schof und Alexander von Schlippenbach hatten dort unter anderem auch bei dem klassischen Komponisten Bernd Alois Zimmermann studiert. In der spezifischen Verbindung zur neuen Musik liegt eine der wichtigsten Wurzeln für einen eigenständigen deutschen Jazz. Knauer hebt als Fixpunkt die LP Tension des Albert Mangelsdorff Quintetts von 1963 heraus und Mangelsdorffs Selbstaussage »Ab hier gilt's« ist sehr beredt. Der deutsche Jazz spielte sich frei. Der historische Sonderweg des DDR-Jazz wird ebenfalls ausführlich gewürdigt, wobei vor allem die Parallelen zur Nazi-Obrigkeit auffallen, bis hin zur Warnung vor Geschlechtskrankheiten, die ein führender SED-Funktionär mit dem Jazz in Verbindung brachte. Allerdings bildete genau das den Nährboden für eine subversive, eigensinnige DDR-Jazz-Szene, deren widerständiger Charakter weit über die Musik selbst hinausging. Zu den Konzerten kamen nicht nur Jazzinteressierte, sondern Oppositionelle jeglicher Couleur. Knauers Kompendium zeichnet sich dadurch aus, dass es die Entwicklungen profund referiert und die verschiedensten Haltungen nebeneinander stellt. Klaus Doldinger etwa neben Peter Brötzmann, FMP neben ECM und sogar Musiker wie Till Brönner bekommen hier ein Plätzchen. Wie bei den Debatten um den ECM-Sound, dessen abgeschmirgelter und glatter Charakter durchaus auf Kritik stieß, ist seine nüchterne Darstellung auch hier durchaus hilfreich. Sie kommt zum richtigen Zeitpunkt. Weil sich der Pop langsam leer zu laufen droht, scheint der Jazz aktuell einen erstaunlichen guten Lauf zu haben. Die Szene ist lebendiger denn je.
Ein Beitrag von Helmut Böttiger. Das Buch Play Yourself, Man von Wolfgang Knauer ist im Reklamverlag erschienen. 528 Seiten, 36 Euro. Vielleicht haben Sie in den Feuilletons bereits von dieser erstaunlichen Buchpremiere in Dresden mit dem Schriftsteller Uwe Tellkamp gelesen. Sie erinnern sich, vor einer Dekade machte Tellkamp mit seinem Roman Der Turm über die letzten 7 Jahre der DDR bis zum Mauerfall Furore. In den vergangenen Jahren zog der Autor die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit allerdings weniger mit literarischen Werken auf sich als mit Pegida-nahen Äußerungen. Wes Geistes Kind er ist, hat Tellkamp nun am vergangenen Wochenende erneut bekräftigt. Statt seinem neuen Buch »Das Atelier«, erschienen in der Buchreihe »Exil« der Edition Buchhaus Loschitz, Raum zu geben, steigerte sich Tellkamp wieder einmal in Opfer- und Verfolgungsmythen hinein, als er vom Gesinnungskorridor der öffentlich-rechtlichen Medien, von bedrohter Meinungsfreiheit und Vernichtungsenergien gegen Unliebsame, sprich seine eigenen Äußerungen, redete. Inwieweit muss die Literaturkritik eigentlich solche Auftritte und politischen Polemiken aus dem rechten Spektrum berücksichtigen, wenn sie ein Buch dieses Schriftstellers vorstellt? Letztendlich ist das alte Lied von der Trennung von Werk und Autor. Morgen wird mein Kollege Jan Drees darüber mit dem diesjährigen Kerb-Preisträger Christian Metz sprechen. Und in Kultur heute ab 17.35 Uhr wird es unter anderem um Woody Allens umstrittene Autobiografie gehen. Mehr über Bücher, heute Abend ab 19.15 Uhr in Andruck, darin unter anderem eine Besprechung von Volker Ulrichs Buch 8 Tage im Mai. Und das war der Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es gleich weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.